ARD.
Europäische Staats- und Regierungschefs wollen morgen in Paris über den Ukraine-Konflikt beraten. Sie reagieren damit auf Pläne der USA, Gespräche mit Russland aufzunehmen. Am Todestag des russischen Kreml-Kritikers Nawalny haben in Moskau hunderte Menschen das Grab des Oppositionellen besucht. Und trotz der Waffenruhe im Gazastreifen hat Israel einen Luftangriff geflogen. Hallo, ich bin Wolfgang Berger. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Gespräche zwischen den USA und Russland zur Beendigung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine werden immer konkreter. Die USA und Russland haben einen Fahrplan für Verhandlungen vereinbart. Losgehen soll es schon in der kommenden Woche. Aber ob Europa dabei mitreden kann, ist unklar. Deshalb wollen die Europäer nun eine gemeinsame Position abstecken bei einem Sondertreffen morgen in Paris. Christoph Johansen erklärt, was zu dem EU-Gipfel bekannt ist.
Zu dem Treffen hat Frankreichs Präsident Macron geladen. Der genaue Teilnehmerkreis ist noch unklar. Nach Medienberichten werden unter anderem Bundeskanzler Scholz, der britische Premierminister Starmer, Polens Ministerpräsident Tusk und die dänische Regierungschefin Frederiksen teilnehmen. Laut Diplomaten geht es um die Frage, was die Europäer zu einer möglichen Friedenslösung beitragen können. US-Präsident Trump hatte zuletzt immer wieder signalisiert, dass er den Ukraine-Krieg schnell beenden will. Schon kommende Woche soll es in Saudi-Arabien erste Gespräche zwischen US-Außenminister Rubio und ranghohen russischen Vertretern geben. In den vergangenen Monaten sind russische Truppen im Osten der Ukraine immer weiter vorgerückt.
Moskau sieht den Anruf von US-Präsident Trump bei Russlands Staatschef Putin Mitte der Woche nach eigenen Angaben als Wendepunkt im Ukraine-Krieg. Kreml-Sprecher Peskow erklärte, Russland und die USA sprechen nun über Frieden und nicht mehr über Krieg. Das sei ein starkes Signal, dass man Probleme jetzt durch Dialog lösen wolle. Vor einem Jahr ist Kreml-Kritiker Nawalny gestorben. In Moskau haben hunderte Menschen an den Oppositionspolitiker erinnert. Sie besuchten vereinzelt oder in kleinen Gruppen sein Grab. Doch wie steht es eigentlich aktuell um die russische Opposition? Nawalnys Anwälte wurden ja zu langen Haftstrafen verurteilt und viele Oppositionelle sitzen im Gefängnis oder sind aus Russland geflohen. Silke Dietrich berichtet.
Ein kleines Meer aus frischen roten Rosen. Die riesigen Schwarz-Weiß-Bilder von Alexei Nawalny versinken fast darin. Auf dem Friedhof im Südosten von Moskau kann man sein Grab nicht übersehen. Noch stehen seine Porträtfotos angelehnt an einem großen Kreuz auf dem Grab. In anderen Teilen von Russland haben Gerichte Bilder von ihm als extremistisch eingestuft. An einem ganz normalen Wochentag sind nur wenige Leute hier. Kaum jemand spricht. An jeder Ecke des Friedhofs hängen Überwachungskameras. Im Zentrum von Moskau haben Kollegen von der Nachrichtenagentur AFP bei jungen Leuten nachgefragt, welche Bedeutung Nawalny heute noch für sie hat. Viele zucken mit den Schultern. Auch Anastasia sagt, dass sie eigentlich keine Ahnung habe, wer dieser Nawalny eigentlich sei. Sie ist 18 Jahre alt und studiert in Moskau Ingenieurwissenschaften. Eigentlich habe ich nicht gehört, wer er ist, wo er ist und was er macht. Ich kenne nur seinen Namen. Keiner meiner Freunde hat mir etwas über ihn erzählt. Generell gibt es nirgends Informationen über ihn, aber das interessiert mich auch nicht so sehr. Kein politisches Interesse? Das mag auch einer der Gründe sein, warum es scheint, dass das Erbe von Alexei Nawalny in Russland in Vergessenheit gerät. Zudem haben die wichtigsten staatlichen Medien noch kaum über ihn berichtet, als er noch in Haft war. Viele aber, so sagt es auch die Kunststudentin Viktoria, trauen sich gar nicht mehr, über ihn zu reden. Mir scheint, sagt sie, die jungen Leute haben Angst, über diesen Mann zu sprechen, weil wir in ziemlich unruhigen Zeiten leben. Und es sind viele Gesetze erlassen worden, auch zum Beispiel darüber, was man im Internet posten darf. Niemand will diese Probleme haben und die jungen Leute sind heute auch ziemlich unpolitisch und versuchen, diese Themen in keiner Weise anzusprechen. Das belegen auch repräsentative Umfragen, die das unabhängige Moskauer Meinungsforschungsinstitut Levada-Zentrum durchführt. Das Institut kann noch in Russland arbeiten, ist allerdings nach der Entscheidung des Justizministeriums vor vielen Jahren zum ausländischen Agenten eingestuft worden. Vor 2 Monaten hat das Levada-Zentrum eine Umfrage veröffentlicht, in der danach gefragt wurde, wie hoch die Bereitschaft der Menschen in Russland sei, zu Protesten auf die Straße zu gehen. Sie sei auf einem historisch niedrigen Tiefstand angelangt, sagt der Chef des Levada-Instituts, Denis Volkov. Nicht einmal 10% der Menschen seien derzeit bereit, öffentlich zu demonstrieren. Ein Protest im heutigen Russland wird in erster Linie als nutzlos empfunden, sagt er. Darüber hinaus wird ein Protest auch als ein gefährliches Instrument wahrgenommen. Wenn man zu einer nicht genehmigten Demonstration geht, bedeutet das, dass das Risiko besteht, festgenommen zu werden und dass man möglicherweise zur Polizeistation gebracht wird und einem mit einem Schlagstock auf den Kopf gehauen wird. All diese Risiken sind vorhanden und die Menschen wissen das. Ein potenzieller Nachfolger für Nawalny sei nicht in Sicht, sagt Stefan Meister von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik.
Nawalny war eine Ausnahmeerscheinung, also sowohl ein Medientalent als auch ein Charismatiker. Jemand, der das System sehr gut kannte und letztlich nicht klein zu kriegen war. Also jemand, der auch unter den schwierigsten Bedingungen weitergemacht hat und sich gewehrt hat. Und so eine Person gibt es im Moment nicht in Russland.
Und das gelte auch für die Opposition im Ausland. Die sei vor allem mit sich selbst beschäftigt und bekämpfe sich gegenseitig. Außer dem gemeinsamen Ziel, dass man Putin weghaben möchte, gäbe es kein gemeinsames Programm. Daraus eine Massenbewegung in Russland zu erschaffen, wie Nawalny das einst konnte, traut der Politikwissenschaftler Stefan Meister derzeit niemanden zu.
Und nun ein Blick auf den Nahen Osten. In Israel haben sich Regierungschef Netanyahu und der neue US-Außenminister Rubio getroffen und über die Zukunft des Gazastreifens beraten. Dabei hat Rubio gefordert, dass die Hamas zerschlagen werden müsse. Er erklärte, die Hamas dürfe nicht die herrschende Kraft im Gazastreifen bleiben. Solange die Terrororganisation mit Gewalt drohen könne, sei Frieden unmöglich. Netanyahu sagte, sein Land und die USA hätten eine gemeinsame Strategie für den Gazastreifen. US-Präsident Trump habe eine mutige Vision entwickelt, diese müsse nun Realität werden. Trump will den Gazastreifen komplett räumen und die Palästinenser nach Jordanien und Ägypten umsiedeln. Diese Länder weigern sich aber, Palästinenser aufzunehmen. Derweil hat Israel ungeachtet der Waffenruhe erneut einen Luftangriff auf den Gazastreifen geflogen. Ziel waren nach offiziellen Angaben bewaffnete Personen, die sich im Süden des Küstengebiets auf israelische Soldaten zubewegten. Die Terrororganisation Hamas erklärte, bei dem Angriff seien 2 Polizisten getötet worden. Die Waffenruhe im Gazastreifen gilt seit Mitte Januar. Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion.